Offenbarung Kapitel 5 haben wir gestern noch gelesen. Ein bisschen schnell bin ich da drüber geflogen und Hedwig hat mir gesagt, man muss das zuerst mal verdauen. Hoffentlich habt ihr ein bisschen schon verdauen können. Es braucht ohnehin viel Zeit, dass wir diese mächtigen Inhalte verdauen. Denn dieses Kapitel 4 und 5, diese beiden Kapitel sind wie ein,
Oh,
ja, mehr als Vorwort. Es ist wie ein Ausgangspunkt von allem. Dort in diesem Thronsaal, guten Morgen, diesen Thronsaal, von dem aus geht jetzt die gesamte Schau, was wir jetzt sehen in den kommenden Kapiteln, hängt immer irgendwie wieder mit diesen Kapiteln 4 und 5 zusammen. Wir werden das dann noch sehen, soweit wir halt kommen. Aber das Wichtigste hier, das Lamm in der Mitte des Thrones. Er sieht aber nicht, oder es wird aber ein Löwe angekündigt in Vers 5. Ja? Der würdig ist, dieses Buch diese Buchrolle zu öffnen, das ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Und ich habe gesagt, das Buch hängt damit zusammen, mit dem Thema, wem gebührt alle Herrlichkeit und alle Macht? Und wie wird dieses Elend dieser Welt, wird das so bleiben? Wird Gott schweigen? Schweigt Gott für immer? Und wir haben gesehen, schon am Anfang bei Kapitel 4, Vers 5, da hörten wir die Stimmen und die Donner und die Blitze. Vers 5. Vom Thron aus geht dieses Gericht, von dem die Donner und die Blitze und die Stimmen sprechen. Gott wird nicht schweigen. Das wird uns schon von Anfang an angekündigt. Und der diese Buchrolle öffnet, dem wird dann die Ehre, also dem wird dann zugesagt, dass ihm gebühren in alle Ewigkeit Lob, Ehre, Herrlichkeit und Macht. Würdig ist das Lamm, Vers 12, die Kraft zu nehmen und Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann stimmt jedes Geschöpf ein in dieses Lob und dann heißt es dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren in alle Ewigkeit Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht. Das heißt, der würdig ist, die Buchrolle zu öffnen, das ist der auch würdig ist, alle Kraft und Macht und Herrlichkeit zu haben. Das heißt, der ist der die letztlich die Geschichte zum Abschluss bringt und auf dem Thron sitzt dann. Der setzt sich mit dem Vater auf den Thron. Oder er sitzt hier eigentlich schon mit dem Vater auf dem Thron. Der auf dem Thron sitzt und das Lamm, die werden hier wie eine Einheit betrachtet. Dem sei in alle Ewigkeit Lob, Ehre, Herrlichkeit und Macht. Und die vier lebenden Wesen sagen Amen. Ja, so ist es, wirklich wahr. Und Vers 14. Am Schluss, und die 24 Ältesten fielen nieder und huldigten. Huldigten dem, der in alle Ewigkeit lebt. So endet diese Einleitung, oder dieser, ja. Und jetzt sieht Johannes in Kapitel 6 das Lamm hingehen und die Siegel öffnen. Ich möchte noch vorher betonen, er hörte von dem Löwen und er sieht ein Lamm. Hier haben wir ein Doppelbild, ähnlich wie in Kapitel 7. Wir werden in Kapitel 7 noch darauf zurückkommen. Da hört er was anderes, als was er sieht. Das, was angekündigt wird, weine nicht, siehe, der Löwe hat überwunden. Aber das sieht er nicht. Er sieht keinen Löwen. Er sieht ein Lamm. Der Löwe aus dem Stamm Juda ist ein Lamm. Das ist hier das Geheimnis und das ist hier die Lektion. Der Löwe aus dem Stamme Juda, der Herr Davids ist, die Wurzel Davids ist, das ist ein geschlachtetes Lamm. Und er ist im Zentrum des Himmels und von ihm aus, ihm gebührt die Würde und die Ehre, die Herrlichkeit, von dem in diesem Buch dann die Rede sein wird. Wer bekommt alle Macht und alle Herrlichkeit. Und wie wird das Ganze zu Ende geführt? Also in dem Buch muss es irgendwie gehen um das Ziel der Geschichte, wird das Thema dieses Büchleins sein. Aber das Büchlein muss zuerst mal geöffnet werden mit diesen Siegeln. Diese sieben Siegeln, die verschließen das Büchlein. Und die sieben Siegel, die Inhalte dessen, was bei den sieben Siegeln, das, was wir in Kapitel 6 lesen, während die sieben Siegel geöffnet werden, ist nicht der Inhalt des Büchleins, sondern das Büchlein wird erst später offen sein. Wir werden es dann sehen in Kapitel 10. Da ist das Büchlein geöffnet. Aber jetzt ist das Büchlein geschlossen. Ja, jetzt ist es aber jetzt wird, während dieses Buch geöffnet wird durch das Lamm, werden jetzt weitere Sachen angekündigt. Ja. Also während das erste Siegel geöffnet wird, kommt ein Reiter, ja, ein Pferd, ein weißes Pferd. Einer, der darauf sitzt. Und das begleitet die Öffnung des Siegels. Was wir hier nicht haben, ist ein Bericht über die Geschichte. Ja, das steht gar nicht im Text und ist hineingelesen, wenn man meint, das, was die sieben Siegel, begleitend geschieht, während die sieben Siegel geöffnet werden, das sei jetzt ein historischer Ablauf der Geschichte. Keineswegs. Das ist eine Vision, die hier geschieht und hier ist ein Thema. Wir müssen ihn nach Themen lesen, nicht nach Chronologie. Die Offenbarung ist kein chronologisches und schon gar nicht ein historisches Buch. Ja. Manche haben die Offenbarung gelesen als historischer Zukunftsbericht. Und dann sind sie weit fehlgegangen in der Auslegung dieses Buches. Also, als ich das Lamm, Vers 1, als ich sah, als das Lamm eines der Siegel öffnete und ich hörte eines der vier lebenden Wesen, die mit einer Stimme eines Donners sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er ging aus, siegend und um zu siegen. Bitte nicht fragen, wer ist der Reiter auf dem Pferd? Das wäre falsch. Wir haben auch nicht gefragt, wer die Ältesten sind und wer die vier lebenden Wesen sind. Wir fragen, was wird hier dargestellt? Ja? Dann das zweite ist ein anderes Pferd, ein feuerrotes. Und da sollen wir nicht fragen, wer ist der Reiter, der auf dem roten Pferd sitzt. Wieder falsch gefragt. Was wird hier dargestellt? Nun, was dargestellt wird bei dem ersten, ist ein Bogen und eine Krone. Und das ist etwas, und es geht um den Sieg, ja. Einer geht aus, siegend und um zu siegen. Also hier werden große Siege hier dargestellt. Und wir müssen hier das einfach so belassen. Wir können hier nicht viel mehr sagen, aber vielleicht werden wir im Rückblick mehr wissen. Wenn wir uns das zweite, das dritte und das vierte Pferd ansehen, dann wird es leichter, um zurückzukommen, was das erste Pferd bedeuten könnte. Aber das zweite, dritte und vierte, die sind leichter. Wir beginnen also mit diesem. Das zweite Siegel, als er das öffnete, hörte ich das zweite lebende Wesen, komm und sieh, und es ging ein anderes Pferd aus, ein feuerrotes, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, und dass sie einander hinschlachteten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Also, es ist klar, was hier die Botschaft ist, rot, feuerrot, nicht der Tod, ist eher Gericht, und hier aber wird der Friede weggenommen, ein Gericht, das besteht darin, dass Friede weggenommen wird, und wenn Friede weggenommen wird, dann ist Krieg da. Und das Schwert, das spricht auch von dem Krieg, oder? Hier sind die Menschen schlachten einander. Und das ist ja genau das Problem, das Johannes hatte. Warum denn diese vielen Kriege? Wir haben gesehen, dass Johannes weinte, weil keiner würdig war, das Buch zu öffnen. Und es war für Johannes, als ob er sagt, ja, gibt es denn niemand, der dem ganzen Treiben ein Ende setzt? Wir haben so viel Notvolles in dieser Welt. Schweigt Gott für immer? Gott wird nicht schweigen. Aber hier sehen wir, dass hier wird das Dilemma wird dargestellt. Wir haben auf der Erde, der Friede wird weggenommen. Es gibt immer wieder Friedenszeiten und dann wird der Friede weggenommen. Und es gibt Kriege. Und es hört nicht auf mit den Kriegen. Das Schwert spricht hier von einem Krieg. Das große Schwert. Der Bruderkrieg. Einer schlachtet dem anderen nieder. Oder der Menschenkrieg. Die Menschen sind ja Brüder. Alle stammen von Adam ab. Alle schlachten gegen sich gegenseitig hin. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebende Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Nicht fragen, wer der ist, der darauf sitzt, sondern fragen, was wird dargestellt durch das schwarze Pferd. Schwarz, das wird jetzt erklärt. Eine Waage hat derjenige in der Hand. Ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebenden Wesen, die sagen, ein Maß Weizen für eine Denar. Das ist ein Tageslohn für einen Arbeiter, der bekommt ein Maß Weizen. Das ist ein 1,1 Liter. Also ein Liter, ein Kilo Weizen, würden wir sagen. Für einen Tageslohn. Und du arbeitest 12 Stunden am Tag und bekommst als Lohn ein Kilo Mehl. Stellen wir das mal vor, ja. Und 3 Maß Gerste. Für einen Denar. Bei Gerste bekommt man mehr. Und schädige nicht das Öl und den Wein. Das soll nicht angetastet werden. Was immer das auch heißt. Heißt es, dass es kein Öl gibt, keinen Wein. Also nur Grundnahrungsmittel. Ganz das Einfachste. Jedenfalls, was dargestellt wird, ist ziemlich eindeutig. Wenn man den Weizen abmisst mit der Waage, das ist dann schon kritisch. Normalerweise tut man den Weizen nicht mit der Waage abwägen. Aber wenn es knapp wird alles, dann muss es genau gehen. Wenn es nicht so genau gehen soll, dann sagt man, hat man einen Eimer, oder? Und dann schüttet man den Weizen rein und sagt man, so gut, ein Eimer Weizen. Und dann sagt ein, ja, aber warte mal, jetzt schüttle ich mal richtig fest, oder? Und dann sinkt das Ganze runter, da geht da noch was rein, ja? Und dann drückt man noch ein bisschen und so weiter. Das ist nicht so genau mit dem Hohlmaß, ja? Aber mit der Waage, das ist sehr genau, oder? Und wenn jetzt hier also Weizen gemessen wird mit der Waage, dann weil es so wenig gibt, ja? Es ist Knappheit. Da. Hunger. Man spricht hier von Hungersnot. Und das ist ja gerade das, was aufgrund des Krieges oft geschehen ist in der Geschichte. Und schon damals und heute und immer wieder. Wenn der Friede weggenommen wird, dann kommt als nächstes die Hungersnot. Und dann, als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebenden Wesens sagen, komm und sieh, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, blass wie der Tod. Ja? Und der Name dessen, der darauf saß, war der Tod. Und der Todesbereich, der Hades, begleitet ihn, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben zu töten. Ein Viertel der Erde, also der Bevölkerung der Erde, mit dem Schwert, mit Hungersnot, mit Seuchen Tod und durch die Tiere der Erde. Hier sind die vier Arten des gewaltsamen Todes, die aus Hesekiel übernommen wurden. Aus Hesekiel Kapitel 5, denke ich. Hesekiel 5, Vers 12. Und Hesekiel 14, Vers 21. Der gewaltsame Tod, die vier Mittel, ja, wodurch was hier dargestellt wird, ist Tod, und zwar gewaltsamer Tod. Nicht einfach, dass die Leute sterben, nein. Mit Schwert, mit Hunger, mit Pest, oder was das ist, ja, Seuchentod, und durch wilde Tiere. Gewaltsamer Tod. Ein Viertel der Erdbevölkerung wird hier in dieser Vision getötet. Ein Gericht. Der Lauf der Dinge dieser Welt, Krieg, Hunger, Tod, gewaltsamer Tod. Diese vier gehören zusammen, diese vier Pferde. Das erste ist, das ist ein weißes Pferd. Da zieht jemand und er hat kein Schwert in der Hand, er hat einen Bogen. Und was ist der Unterschied zwischen Schwert und Bogen? Also Pfeilbogen ist gemeint. Natürlich ist der Pfeil auch dabei. Wenn man den mit dem Bogen in den Krieg zieht, dann hat man auch Pfeile dabei. Das ist vorausgesetzt im Alten Testament.
Als die Armbrust erfunden wurde, da haben sie sich gewünscht, dass der Armbrust geächtet würde, weil er eben zu zielsicher ist. Sollte als Kriegswaffe verboten werden. Ja. Beim 12. und 13. Jahrhundert.
Nahkampf. Schwert ist Nahkampf. Und Bogen?
Man schießt von der Ferne.
Ist Fernkampf. Große. Da sind die Großen. Die großen Entfernungen, ja? Und hier haben wir also zwei Arten, aber der eine, das eine ist was Großes. Das erste, das weiße Pferd, da wird von Sieg zu Sieg gezogen. Das ist was Mächtiges. Dem wird dann eine Krone gegeben. Ja, der siegt und er bekommt eine Krone. Und er ging hin, siegend und um zu siegen. Nicht fragen, wer der ist. Das war, ist auch nicht wichtig beim Roten und beim Schwarzen und beim anderen. Wichtig ist, was dargestellt wird. Ein Siegeszug. Und wenn man die Geschichte betrachtet, schon zur Zeit des Johannes und vorher auch und nachher auch, es geht immer um ein Gerangel, wer regiert die Welt. Und da kam der Alexander der Große und zieht von Sieg zu Sieg. Und man denkt, der nimmt die ganze Welt ein. Von Sieg zu Sieg. Und dann kommt der Nächste, die Römer, und ziehen von Sieg zu Sieg. Und so ging es dahin, ein Weltreich nach dem anderen. Die großen Bewegungen sind das. Das andere sind die kleinen Kriege. Blutige, schreckliche. Gegenseitige Abschlachten. Und dann der Hunger. Und dann diese Krankheiten und alle anderen Arten von gewaltsamen Tod. Soll denn dieser Zyklus von großen Kriegen oder großen Weltgerangel, Kleinkriegen und Hunger und gewaltsamen Tod durch Krankheiten und andere Arten des Todes, soll das ewig so weitergehen? Hier wird das Dilemma aufgezeigt. Und die Frage, die Johannes, oder die Frage, die schon bei Kapitel 5 im Raum steht, wird hier noch deutlicher. Indem diese Siegel geöffnet werden, wird die Spannung jetzt erhöht. Und die Spannung wird noch höher am fünften Siegel, denn jetzt ist noch ein weiteres Thema, das hier angerissen wird. Die ersten vier gehören zusammen, die zweiten zwei gehören zusammen und das letzte steht allein. Das ist immer bei den sieben. Die sieben teilt man auf durch 4 + 2 + 1. Man halbiert immer die Zahl. 4 + 2 + 1. So kommt die 7 zustande. Und so ist es auch aufgebaut. Die 4 Siegel, dann 2, dann 1. Und bei den Posaunen auch. Die 4, dann 2, dann 1. Und bei den Schalen auch. Es wird immer halbiert. Und es geht auf ein Ende hin. Ein Ende zu. Und hier beim 5. und 6, die gehören zusammen. Das fünfte Siegel öffnete, sah ich am Fuße des Altars, die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Und sie riefen mit großer, lauter Stimme und sagten, bis wann, unumschränkter Herrscher, Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde allen, jedem, weiße Gewänder gegeben. Und es wurde zu ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte, ihre Brüder, denen bevorstehe, getötet zu werden, eben wie sie vollzählig würden. Also bis auch ihre Mitknechte vollzählig würden, denen bevorstehe, auch noch so ebenso getötet zu werden wie sie. Was sehen wir hier? Hier sehen wir Märtyrer. Und zwar christliche Märtyrer offensichtlich. Knechte Gottes jedenfalls. Ob es alttestamentliche sind, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind es hier Knechte Gottes. Das heißt die Treue, das treue Gottesvolk. Und die werden hier bildhaft dargestellt mit einem Bild, das aus dem Alten Testament bekannt ist. Der Altar, das ist der Brandopferaltar. Hier haben wir einen Holocaust. Ein Holocaust ist ein Brandopfer. Ein Holocaust ist ein Ganzopfer. Am Brandopferaltar, geschlachtet, liegen sie da, diese Knechte Gottes, wie das Blut, das beim Brandopferaltar zu Füßen des Altars hingegossen wird. Das ist das Opfer, oder? Das wird geschlachtet. Und dann wird das Blut aufgefangen in einer Wanne. Und dann wird das Lamm oder der Stier oder was wird auf den Brandopferaltar gelegt und das Blut, das wird an den Fuß des Altars hingeschüttet. So. Und genau dieses Bild ist hier verwendet. Die Seelen hingegossen, das heißt, sie sind getötet worden und wie das Blut hingegossen wurde, im Alten Testament, so werden diese Seelen, diese Menschen, diese Personen werden hingegossen. Aber zur Ehre Gottes liegen sie dort. Und warum? Liegen sie am Fuß des Altars. Sie haben gleichsam ihr Leben als Schlachtopfer gelassen. Es wurde gesprengt. Ihr Tod war ein Opfer für Gott. Also hier ist die Rede von Verfolgung der Knechte Gottes. Und sie riefen mit großer, lauter Stimme, bis wann oder wie lange noch? Wie lange noch? Wie viele Nachfolger Christi müssen denn noch leiden? Warum greift Gott nicht ein? Diese Frage stellt sich immer wieder, gerade dann, wenn schreckliche Christenverfolgungen sind. Sie warten auf die Rache Gottes. Geht ja darum, dass die Gerechtigkeit Gottes durchgesetzt wird. Manche, ich habe schon Ausleger gehört, die gesagt haben, das ist kein christliches Gebet. Ja, und ob das ein christliches Gebet ist? Darf man denn nicht bitten, dass Gott zu seinem Recht kommt? Ist das verboten zu beten, dass Gott einmal eingreifen wird? Und dass er diesen Menschen, die ihm ins Gesicht geschlagen haben und seine Knechte verfolgt haben, dass er sich rächen darf? Ist das nicht christlich? Natürlich beten wir, dass viele sich zu bekehren. Aber was ist mit denen, die sich nicht bekehren wollen? Darf man dann nicht beten, Herr, greif du endlich ein und verschaffe Recht denen, die so zu Unrecht leiden müssen? Gibt es denn keine Rechtfertigung für die Heiligen? Und ob es eine Rechtfertigung gibt für die Heiligen? Und dürfen die Heiligen dafür beten, dass eines Tages Rechtfertigung für den Namen Gottes und für den Namen seines Volkes geschieht? Das ist hier ganz christlich. Bis wann richtest du nicht? Das gehört dazu, dass Gott ein Richter ist über das Böse. Das wäre ungerecht, würde Gott das Böse einfach durchgehen lassen. Bis wann richtest du nicht und rächest du nicht unser Blut? Es geht um Gott, bitte. Es geht nicht um persönliche Rache. Persönliche Rache haben wir keine. Persönliche Rache, wir rächen uns nicht selber. Wir geben das alles Gott ab. Wir stellen das Gott anheim, der da recht richtet. Also es geht um die Gerechtigkeit Gottes, die durchgesetzt werden soll hier. Und es wurden ihnen weiße Gewänder gegeben. Weiße Gewänder, das hatten wir schon in Kapitel 3. Die weißen Gewänder als Bestätigung der Gerechtigkeit. Jetzt bekommen sie von Gott eine Gerechtigkeit zugesprochen. Die Gewänder sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Das sind die Rechtfertigung der Heiligen. Sie werden dann dastehen als wirklich gewaschene, weiße, helle, gerechte. Auf der Erde standen sie da als Ungerechte. Und von denen heißt es, also sie werden mal bekleidet hier mit weißen Gewändern. Das ist das eine. Sie werden also gerechtfertigt. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit warten sollen, ruhen sollen. Hier merken wir etwas. Verzögerung. Das erste Mal ist hier die Rede von einer Verzögerung des Gerichtes. Vorher haben wir gelesen, ich komme bald. Aber dann wieder doch nicht so bald. Es wird wieder verzögert, das Kommen Gottes. Diese zwei fast widersprüchliche Gedanken ziehen sich durch das ganze Buch der Offenbarung und durch die ganze Bibel eigentlich. Dass einerseits der Herr immer wieder sagt, es ist nahe, die Zeit kommt gleich, wartet, aber dann gleichzeitig wartet noch. Es sollen noch welche nachkommen. Und Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und er gibt den Menschen noch Raum zur Buße. Gott selber ist in diesem Zwiespalt. Einerseits will er den Seinen zeigen, ich komme gleich. Andererseits will er aber noch warten, damit Menschen gerettet werden. Und hier sollen noch einige Märtyrer kommen. Wartet noch, bis eure Brüder vollzählig werden. Kommen welche nach. Kurze Zeit. Von Gottes Perspektive aus gesehen. Aber sie ist noch verzögert. Das Kommen Gottes. Kapitel, das ist das fünfte Siegel, das wird hier dargestellt. Und das sechste Siegel ist die Antwort. Fünf und sechs gehören zusammen. Bei fünf fragen sie, wie lange noch? Und bei sechs sagt er, bitteschön, jetzt. Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete, und siehe, es entstand ein großes Beben. Die Sonne wurde schwarz, wie ein aus Haaren gemachter Sack, und der Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. wie ein Feigenbaum von einem starken Wind geschüttelt seine Winterfeigen abwirft, und der Himmel wich wie eine Buchrolle, die aufgerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihren Stellen gerückt. Diese Sprache kennen wir, oder? Matthäus 24. Wenn der Herr Jesus kommt, dann fallen die Sterne vom Himmel, steht dort. Dann wird alles erschüttert, dann wird alles zusammengerollt, dann werden alle Lichter abgeschaltet, die er einmal aufgeschaltet hat, damals bei der Schöpfung. Ein großes Licht, die Sonne, ein kleines Licht, den Mond und so weiter. Jetzt wird die Sonne schwarz und der Mond wird blutrot und die Sterne tun alle weg, die fielen alle auf die Erde. Nicht wissenschaftlich denken, bitte. Da bekommen wir Schwierigkeiten. Dann würde nur ein einziger Stern auf die Erde fallen, ist das Schluss mit der Erde. Ja, das geht gar nicht. Aber wir müssen das Bild behalten. Gott hat auf dem Himmelszelt viele Sterne gestellt. Und warum hat er sie hingetan? Die leuchten. Die Sterne sind Leuchter. Und die Sonne ist das große Licht. Das leuchtet, gibt Orientierung. Und der Mond ist das kleine Licht. Und die anderen, alle die Sterne sind zur Orientierung da. Und jetzt wird das alles abgeschaltet. Gott schaltet alle Lichter ab. Hier ist also ein Bild, hier wird das Ende wird jetzt hier gleichsam vorweggenommen. Jetzt greife ich ein. So wird das sein. Himmel werden also zusammengerollt und verfinstern. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Obersten und die Kräftigen und alle Leibeigenen und alle Freien verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und die sagen zu den Bergen, zu den Felsen, fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Weil der große Tag seines Zorns gekommen ist, und wer vermag zu bestehen? Also hier ein Bild gleichsam von dem, was geschehen wird bei dem großen Eingreifen Gottes anlässlich der großen Parousie, der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Ähnlich beschrieben wie Matthäus 24. Die Menschen haben Angst. Die Berge und Inseln, alles das wird weg, wird beiseite getan. Natürlich ist das alles, was Johannes hier sieht, ist eine Vision. Das heißt, es wird ihm richtig bildhaft, plastisch vor Augen geführt. Das dürfen wir nicht vergessen. Also die Menschen, ob groß oder klein, alle stehen jetzt auf der gleichen Stufe. Hier ist eine Einebnung aller Klassen. Hier haben wir echten Sozialismus. Oder? Alle sind jetzt gleich vor Gott. Die Reichen, die Armen, die Großen, die Kleinen, die Starken und die Schwachen. Und sie haben, und dieser Ruf, dass sie sagen, fallet auf uns, verbergt uns, das kommt, das ist, sowas haben wir schon im Alten Testament. Bei Hosea und auch in Lukas 23, Vers 27, wird die Zeit kommen, wo er sagt, Berge fallet auf uns. Vielleicht sollen wir das lesen. In Lukas 23, hier ein Bild von dem Gericht Gottes. Lukas 23, Vers 27. Nein, ich bin doch. Nein, 30. Ja, 29. Siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Mutterschöße, die nicht gebaren und die Brüste, die nicht stillten, denn sie werden anfangen, dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallet über uns, zu den Hügeln, decket uns. Dieses Vers, wir kommen aus Hosea. Dort auch von einem Gericht gesprochen, hier von einem Gericht über Jerusalem gesprochen, 70 nach Christus, und hier in Offenbarung gesprochen von den großen Gericht. Muss schrecklich sein, wenn das Lamm, das gestorben ist für die Menschen, wenn dieser Zorn geht. Wenn der Zorn geht. Der Zorn des Lammes steht hier. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man nicht mehr Buße tun. Alles andere ist ihnen lieber, als in Gottes Augen zu sehen. In Gottes Angesicht sehen zu müssen. Das ist das Schrecklichste. Jetzt wird die Welt geschüttelt. Der große Tag seines Zorns. Jemand hat geschrieben, wenn der, der für uns am Kreuz starb und sich selbst für uns dahingab, zornig wird, wie groß muss der Zorn sein? Und die große Frage wird gestellt, wer vermag zu bestehen? Wer kann bestehen? Und um diese Frage zu beantworten, wer bestehen kann, wird hier etwas eingeschoben, das Kapitel 7. Und erst in Kapitel 8 geht es weiter. Das siebte Siegel wird erst in Kapitel 8, Vers 1 geöffnet. Das heißt, was in Kapitel 7 jetzt steht, ist die Antwort auf die Frage, wer kann bestehen? Das Thema wird hier praktisch richtig eingeschoben. Denn wenn dann das siebte Siegel geöffnet wird, dann ist alles fertig. Dann ist das Gericht geschehen. Es ist geschehen und dann ist nur noch ein Schweigen im Himmel. Jetzt kann Gott schweigen. Selbst nachdem das siebte Siegel gebrochen ist und gezeigt wurde, dass Gott wird eingreifen mit Gericht, dann ist Schweigen. Ehrfurchtsvolles Schweigen im Himmel. Eine halbe Stunde lang Schweigen. In der Vision. Der Schahane schaut, sieht eine Vision und eine halbe Stunde rührt sich nicht. Kapitel 8, Vers 1 und Vers 2. Aber dazwischen, zwischen Kapitel 6 und Kapitel 8, dieser Einschub. Nach diesem sah ich vier himmlische Boten an den vier Ecken der Erde stehen, die vier Winde der Erde zurückhielten, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen der anderen himmlischen Boten, der vom Aufgang der Sonne her aufgestiegen war und ein Siegel des lebenden Gottes hatte. Und er rief mit großer, lauter Stimme zu den vier Boten, ihnen, denen es gegeben war, die Erde und das Meer zu schädigen, und sagte, schädige nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihre Stirn versiegeln. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 versiegelt, aus allen Stämmen der Söhne Israels. Und welcher Stamm steht zuerst? Juda zuerst. Das kennen wir aus dem Alten Testament. Juda zuerst. Sprich im Richterbuch zweimal. Und an anderen Stellen auch. Juda zuerst. Also, aus allen Stämmen der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda, 12.000 Ruben, 12.000 Gad, 12.000 Asser, 12.000 Naphtali, 12.000 Manasse, 12.000 Simeon, 12.000 Levi, 12.000 Issachar, 12.000 Zebulun, 12.000 Josef, 12.000 Benjamin, 12.000 versiegelt. 12 Stämme Israels. Dann fehlt, aber wisst ihr, es fehlt immer einer. Es sind nämlich nicht 12 Stämme Israels. Wie viele sind es? Es sind 13. Die 12 Stämme sind nämlich 13. Warum sind sie 13? Jakob hatte doch nur 12 Söhne. Ja, Josef, die Kinder Josefs wurden adoptiert von Jakob und an die Stelle von Josef gesetzt. Also Ephraim und Manasse stehen für Josef, und folgedessen sind immer 13. Und wenn die 12 aufgezählt werden im Alten Testament, ich habe die Listen bei mir im Computer stehen, 21 Listen gibt es. Ich habe alle nachgeschaut. 21 Aufzählungen und die sind immer in anderen Reihenfolgen. Nie gleich. Und es fehlt immer, entweder fehlt einer oder sie einmal stehen sogar 14 da, weil halb Manasse ist nämlich im Ostjordanland und halb Manasse im Westjordanland. Wenn wir den halben Manasse also auch noch teilen, dann haben wir 14. Ja. Und einmal fehlt Simeon, da werden 12 aufgezählt. Und man fragt sich, aber wieso fehlt Simeon? Weiß ich nicht, aber Simeon fehlt. Einmal fehlt Dan, wie hier, oder aber auf der anderen Seite in Hesekiel 48 kommt Dan an die erste Stelle. Ja, also so böse kann er nicht gewesen sein, der Dan. Dass er, manche meinen, der fehlt, weil er böse war, der Dan. Ja, aber in Hesekiel 48, wo von diesen herrlichen Aufteilung der Stämme in der Vollendung gesprochen wird, da steht er an der ersten Stelle. Also das muss uns nicht beschäftigen, warum hier der Dan gerade fehlt. Das muss nichts Besonderes bedeuten. Aber es sollte uns zu denken geben, wie wir das aufzufassen haben, was hier steht. Aber da kommen wir, da müssen wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Jedenfalls in Vers 9 heißt, nach diesem sah ich und siehe eine zahlreiche Menge, die nicht einer sehen konnte, aus jedem Volk und aus allen Stämmen, Volksscharen, Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen, langen Gewändern, mit Palmen in ihren Händen und riefen mit großer, lauter Stimme und so weiter. Wir haben hier zwei Teile, oder? Zuerst hört er etwas, also er sieht diese Engel, die sollten jetzt das Gericht vollziehen, oder? An den vier Ecken der Erde stehen die Engel, die sollen das Gericht vollziehen. Aber bevor das Gericht vollzogen wird, sollen die Knechte Gottes versiegelt werden, damit sie nicht gerichtet werden. Das ist so wie bei Hesekiel. In Hesekiel 9, wir haben gerade vorher in der Pause gesprochen, bevor wir begannen gesprochen, in Hesekiel 9 ist ein ganz ähnliches Bild. Dort haben wir das Gericht Gottes über Israel. Und da heißt es in Hesekiel 9, die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich, Vers 3, von dem Cherub, und er rief dem in Leinen bekleideten Mann zu, der das Schreibzeug eines Schreibers an seiner Hüfte hatte, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Also in Jerusalem, die meisten waren Götzendiener geworden, aber einige seufzten darüber, über diesen Götzendienst. Einige blieben treu und sie stöhnten, weil sie wussten, das gefällt dem Herrn nicht. Und sie beten und das sind die Treuen, oder? Und zu jener Zeit sprach er von meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt zu. Ihr sollt ihretwegen nicht betrübt sein und sollt kein Mitleid haben. Greise, junge Männer, Jungfrauen, Kinder, Frauen, erschlagt sie bis zur vollständigen Vernichtung. Aber niemanden, an dem das Kennzeichen ist, dürft ihr euch nähern. Bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Und da fingen sie an und haben sie gerichtet, die Stadt Jerusalem. Ratzeputz, sagen wir in Österreich. Sagen wir das hier auch.
Ja.
Alles kurz und klein geschlagen. Und das war das Gericht über Jerusalem. Und hier haben wir dasselbe Bild, aber in viel größerem Maße. Hier kommen die Engel von den vier Ecken der Erde. Und jetzt gehen sie nicht durch die Stadt Jerusalem, jetzt gehen sie durch die ganzen Ecken der Erde. Also durch die ganze Erde gehen sie. Ja, mit ihrem Gericht. Und sie haben Winde in der Hand. Die Winde sollen wehen über die Erde, das sind die Gerichtswinde. Aber dann heißt es, wart noch, oder? Vers 3, das Gericht wird hinausgezögert. Er rief mit großer Stimme, schädiget nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume. Also übt das Gericht nicht aus, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn versiegeln. Die Knechte Gottes müssen versiegelt werden. Wer nicht versiegelt ist, wird niedergeschlagen. Gericht kommt über alle nicht versiegelten. Und er sieht nicht 144.000. Lesen wir mal genau, was da steht. Er sieht nicht und ich sah, er sagt nicht und ich sah 144.000. Was steht hier? Ich hörte. Der hört nur die 144.000. Die sieht er nicht. Er sieht auch keinen Juda und keinen Gad und keinen Naphtali und keinen Issachar und so weiter. Die sieht er alle nicht. Der hört nur, es wird ihm etwas berichtet. Das ist wie in Kapitel 5. In Kapitel 5 hört er von einem Löwen. Der Löwe hat überwunden, der Löwe hat gesiegt. Er hört von dem Löwen. Aber was sieht er? Ein Lamm. Er hört von 144.000. Und was sieht er? Eine unzählbare große Volksmenge. Die wieder. Da ist ein Unterschied zwischen dem, was er hört und dem, was er sieht. Es gibt eine ganz große Diskussion unter den Theologen, die streiten sich hin und her, wie sind das zwei Gruppen oder eine Gruppe und wie ist das eigentlich und wie ist das dann mit der Zukunft Israels und so weiter. Lassen wir mal die ganzen Diskussionen beiseite und vertiefen wir uns nur in den Text. Vergessen wir mal die Theologie und gehen wir mal nur in den Text. Der Text spricht hier von einer Vision. Er sieht Engel und die rufen, die hören eine Stimme, die ruft, schädiget nicht das Meer, wir müssen vorher die Hund, schädigt nicht das Meer und die Erde und so weiter, wir müssen vorher die 144.000 versiegeln. Und dann werden, und es ist so angesagt, Es wird nur angesagt, dass die versiegelt werden. Jetzt, bevor wir weitergehen, machen wir uns Gedanken über die Versiegelung. Was sagt das Buch der Offenbarung? Wo werden sie versiegelt? An der Stirn. Was sagt das Buch der Offenbarung, wie, worin das Siegel besteht? Wie sieht das Siegel aus? Gibt es noch eine Parallele? Wie sieht das Siegel aus? Ist das aus Wachs? Ist das eine Nummer? Ist das... Weiß ich nicht. Schauen wir Kapitel 14. Die kommen ja noch mal vor. Kapitel 14. Kapitel 14, Vers 1, das sieht er jetzt wirklich. Die hatte er vorher nur gehört. Ja, jetzt sieht er aber etwas. Und ich sah und siehe ein Lamm stehend auf dem Berge Zion, und mit ihm waren 144.000, die den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Was steht an der Stirn? Und wohin kommt das Siegel? Was ist also das Siegel? So einfach. Der Name des Vaters ist das Siegel. Wer bekommt das Siegel? Jetzt lesen wir Kapitel 3. Wir haben ja gestern schon gelesen, aber vielleicht haben wir es vergessen. Wer bekommt das Siegel? Wer bekommt den Namen an die Stirn? Kapitel 3, Vers 12. Was steht da? Kapitel 3, Vers 12. Lesen wir weiter.
Den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines
Gottes. Genau, danke. Also, wer, auf wen wird der Name Gottes geschrieben? Die Überwinder. Jetzt haben wir, jetzt schön langsam, schließt sich das, der Kreis, und jetzt schön langsam bekommen wir das Bild, die Puzzle kommen zusammen. Die Siegel, das Siegel ist der Name des Vaters, der an die Stirn geschrieben wird. Wann geschieht die Schreibung? Wann wird geschrieben? Nach Kapitel 3, Vers 12. Genau, der überwindet, bekommt den Namen an die Stirn. Das heißt, das Siegel wird erst mit dem Überwinden überreicht, beziehungsweise aufgeschrieben, auf die Stirn geschrieben. Das Siegel ist der Name des Vaters. Und wer überwindet, bekommt diesen Namen des Vaters an die Stirn. Folgedessen, wann geschieht die Versiegelung? In dem Moment, wo man überwunden hat. Und in Kapitel 14 sieht man das Lamm stehen, und mit ihm 144.000, und die haben das Siegel an die Stirne. Und die sind aber siegreich, stehen sie da. Da ist die Schlacht vorüber. Das hilft uns, Kapitel 7 zu verstehen. Denn die Frage war gewesen, wer wird bestehen vor dem Gericht Gottes? Vor dem Zorn Gottes, vom Zorn des Lammes, wer kann bestehen? Und er sagt, bestehen können die, die an der Stirn versiegelt werden. Und die Versiegelung geschieht im Moment, in dem Moment, wo sie das überwunden haben. Das heißt, er sagt, wartet noch mit dem Gericht, bis das alle Knechte überwunden haben, versiegelt wurden, an der Stirn, mit dem Namen des Vaters. Die Versiegelung geschieht dadurch, dass diese Leute überwinden, und der Herr, sie sind ja die Knechte dieses Gottes, und weil sie überwinden, schreibt der Herr seinen Namen an ihre Stirn. Das heißt, deshalb hört er zuerst die Zahl, 174.000, und dann sieht er sie. Und wo sind sie bitte, wenn er sie dann sieht? Diese unzählbare Schar, wo sieht er sie? Vor dem Thron. Die sind zu Hause. Ja, ich lese es noch. Wir lesen mal das ganze Kapitel, dann wird das klar. Nach diesem sah ich eine zahlreiche Menge, Kapitel 7, Vers 9, die nicht einer zählen konnte, aus jedem Volk, allen Stämmen, Volksscharen und Sprachen, Sie standen vor dem Throne, vor dem Lamm, umkleidet mit weißen, langen Gewändern, mit Palmen in ihren Händen, und sie riefen mit großer, lauter Stimme die Worte: Das Heil dem, der auf dem Thron unseres Gottes sitzt und dem Lamm. Und alle Boten, alle Engel hatten sich hingestellt und standen da um den Thron und die Ältesten und die vier lebenden Wesen. Und sie fielen auf ihr Angesicht vor dem Thron und beteten Gott an und sagten: Amen. Das Lob und die Herrlichkeit und die Weisheit und der Dank und die Ehre und die Kraft und die Stärke gebühren unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Und es antwortete einer der Ältesten: Diese mit den langen weißen Gewändern umkleidet sind. Wer sind sie? Und woher kamen sie? Und ich sagte zu dem Herr: Du weißt es. Und er sagte zu mir: Diese sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie wuschen ihre Gewänder und sie machten ihre Gewänder weiß durch das Blut des Lammes. Deswegen sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempelheiligtum. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und es wird sie nicht mehr hungern, und es wird sie nicht mehr dürsten, und es wird nicht die Sonne auf sie fallen und nicht irgendeine Hitze. Weil das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden oder wird Hirte für sie sein und wird sie zu lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Was haben wir hier? Hier haben wir die Knechte Gottes, die waren in großer Bedrängnis, sogar in der großen Bedrängnis schlechthin. Das ist die bekannte Bedrängnis. Die bekannte Bedrängnis dieser Welt. Die so schreckliche Bedrängnis. Wo sie verfolgt wurden, wo sie geschlagen wurden, wo sie schlussendlich überwunden haben. Durch den Tod natürlich, die sind Märtyrer geworden. Haben überwunden, haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes. So wie das Lamm Jesus geblutet hat. Hier ist ein Doppelbild. Das Blut steht hier für beides. Blut einerseits, sie wurden erlöst durch das Blut, aber sie selber haben auch sie sind dem Lamm nachgefolgt. Wohin das Lamm ging? Das Lamm ging in den Tod und sie sind auch in den Tod gegangen. Sie haben überwunden durch das Lammes Blut und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sie waren treu geblieben bis zum Tod. Deswegen sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm in Verehrung, Tag und Nacht. Also hier haben wir die Märtyrer. Jetzt fragen wir uns, ja, was ist mit denen, die nicht Märtyrer sind? Wir dürfen nicht vergessen, es gibt nur zwei Gruppen in der Offenbarung. Nur zwei Gruppen. Die eine Gruppe sind die, die Märtyrer sind, die Christus nachfolgen, und die andere Gruppe sind die Verlorenen.
Ja, also das muss man sehr
Es gibt nur diese zwei Gruppen. Lest die Offenbarung durch, ihr werdet keine dritte Gruppe
haben.
Ja. Aber das ist eben das Bild der Offenbarung ist eben so geschrieben, ich habe das schon erklärt, dass wir wissen, aha, überwinden heißt wirklich bis zum Tod, werde treu bis zum Tod. Ja? Das heißt, ob dann tatsächlich jeder stirbt, das weiß Johannes auch, dass nicht jeder stirbt. Das weiß der Herr auch. Aber es wird hier vorausgesetzt, dass man bereit ist zu sterben. Und überwinden tut man durch das Blut des Lammes. Und hier haben wir also diese Erlösung. Und da sagt man, ja, Moment. Hier ist doch klar die Rede, die 144.000, das ist aus dem Stamm Israel, das sind die Israeliten. Und die anderen, das sind auch aus jedem Volk und jedem Stamm und jeder Volksschau und jeder Sprache. Also bitte, wie soll denn das dann dieselbe Gruppe sein? Ja, Moment mal, wie war das vorher? Da wurde ein Löwe angesagt. Ein Löwe aus dem Stamm Juda. Und was hat er gehört? Und was hat er gesehen?
Ein Lamm.
Ein Lamm. Moment. Das ist doch ein Löwe. Wie kann ein Löwe ein Lamm sein? Na, der Löwe, der steht für den Messias, der kämpft. Der seine Schar anführt. Und das Lamm, das zeigt, wie er gekämpft hat. Und hier haben wir das gleiche Bild. Nur das sind jetzt die Nachfolger. Der Löwe, aus welchem Stamm war der Löwe?
Judah.
Und welcher Stamm ist hier der erste?
Judah.
Da ist doch eine Verbindung. Wenn die Kämpfer, die Soldaten, Judah war der Kämpfer. Und es geht darum, diesem aus dem Stamm Judas nachzufolgen. Und wenn im Alten Testament das Volk gezählt wurde, Bitte, wann wurde das Volk gezählt? Wann war eine Zählung wichtig? Und wer wurde gezählt?
Die Kinder der Wüstenwanderung am Schluss.
Ja. Und wer wurde gezählt? Welche Leute wurden gezählt?
Die Männer über 20.
Warum über 20? Soldaten. Darum geht es. Bitte, es geht um die Heeresstärke. Die muss man feststellen. Und warum werden die gezählt? Es sind Soldaten, es sind Knechte Gottes. Sie kämpfen. Und Juda zuerst. Das Volk Gottes ist sein Israel mit Juda zuerst. Und der aus dem Stamme, der Löwe aus dem Stamme Judas führt sie an, das ist der Messias. Und diese Gruppe stellt das Israel Gottes dar. Und jetzt denkt man an die Verheißungen. Israel, was wurde dem Abraham verheißen? Was wurde dem Abraham verheißen? Seine Nachkommen?
Werden
wie sein?
Unzählbar
werden die Nachkommen Abrahams sein. Da haben wir die Nachkommen Abrahams. Eine unzählbare Schar. Aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Die unzählbare Schar der Nachkommen Abrahams, liebe Geschwister, ist hier vor uns. Das sind die wahren Nachkommen Abrahams. Und wie ist das? Heute, ja, in Christus, wer ist ein Nachkommen Abrahams? Durch den Glauben seid ihr in Christus und Abrahams Same. Galater 3, Vers 28. Ihr seid Abrahams Same. So in Christus, ihr in Christus seid. Hier haben wir die wahren Nachkommen Abrahams. Zuerst wird das Heer dargestellt, das gezählte Heer mit dem Anführer Juda. Und sie werden hier dargestellt, oder er hört sie, ja, und sie sind gezählt. 144.000, aus jedem Stamm 12.000, also eine wunderbare Heeresgruppe, ganz genau abgezählt. Ja. Und dann sie, das hört er, aber sehen tut er eine unzählbare Schar. Diese Gruppe ist ein und dieselbe. Und die Versiegelung geschieht gerade dadurch, dass sie bis zum Tode treu sind. Deshalb müssen die Engel ja warten. Das ist ja die Versiegelung. Er sagt, die Engel, nein, noch nicht Gericht, noch nicht Gericht. Zuerst müssen die versiegelt werden. Das heißt, zuerst müssen die ihren mehrfachen Tod ersuchen. Und nachher, wenn die fertig sind, wenn die Zahl der mehrfachen voll geworden ist, ja, dann kann das Gericht kommen. Also wer kann bestehen vor dem Zorn des Lammes? Die Märtyrer können bestehen. Die Überwinder können bestehen. Das sind die Versiegelten. Keine andere Gruppe. Das fügt sich in das ganze Bild der Offenbarung hinein, was wir in Kapitel 3 gelesen haben. Die Überwinder dort. Vergessen wir nicht, es sind die Christen von Philadelphia, die das lesen. Und denen hat er gerade vorher gesagt, wer überwindet, der bekommt den Namen Gottes an die Stirn. Und jetzt lesen sie, die bekommen das Siegel an die Stirn, den Namen Gottes. Wir vergessen nicht, dass das, was Johannes gesehen hat, Bilder sind. Und die Übertragung, das ist unsere Arbeit, oder? Wir müssen jetzt übertragen. Wer ist das Lamm? Aber die Knechte Gottes, wer sind die Knechte Gottes? Wer sind die unzählbare Schar der Nachkommen Abrahams? Hier stehen sie mit langen weißen Gewändern, Palmen in ihren Händen. Die Palmen, oder? Wie war das bei den Israeliten da? Die kommen dann in die Palmen, nachdem sie da ausgezogen sind, aus Ägypten herausgezogen. Da kommen sie in die Wüste und dann kommen sie zu den Palmen. Eben. Das ist auch ein Bild vom Sieg hier. Und sie kommen aus großer Bedrängnis, aus der großen Bedrängnis dieser Welt schlechthin. Ist es nicht so, dass die Gemeinde Jesu, die Scharen Jesu Christi, hier Bedrängnis leiden? Die Theologen sollen diskutieren über die große Drangsal und wer durch die große Drangsal muss. Die Gemeinde ist schon die ganze Zeit in der großen Drangsal. Schauen wir mal nach Nordkorea. Ist das keine große Drangsal? Und ich habe ein bisschen den Faden verloren. Die Zeit ist auch um. Dann wollen wir hier schließen und den Faden am Abend wieder aufnehmen.